Kellner Pirella hat vor 21 Jahren das Schweizer Unternehmen Medbase gegründet, das medizinische ambulante Dienstleistungen in allen Gesundheitsbereichen anbietet. Heute ist er CEO der Medbase-Gruppe und ein wahrer Visionär der Gesundheit. Auf dem diesjährigen BMC-Kongress in Berlin hat Inga Bergen Marcel Napierella live interviewt und mit ihm über seine Anfänge als Physiotherapeut und seinen Weg hin zum CEO des Schweizer One-Stop-Shop für Gesundheit gesprochen, hat Einblicke erhalten in den Aufbau und das Ökosystem rund um Medbase und diskutierte, wie wichtig es ist, unternehmerisch und gleichzeitig verantwortlich zu handeln und zu denken.
Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Inside Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter www.handelsblatt.com/inside-digital-health. Den Link und weitere Informationen findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.
Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Visionäre der Gesundheit. Wir haben ein total neues Setting mit realen Menschen in einem Riesensaal. Anlässlich des BMC-Kongresses sind wir hier im Virchow-Haus in Berlin neben der Charité. Und ich freue mich total auf meinen Gast heute, Marcel Napierala. Wir kennen uns schon eine Weile. Wir haben uns jetzt einige Jahre, glaube ich, nicht gesehen, auch dank Covid. Marcel ist, ja, du bist Unternehmer, bist seit 21 Jahren dem gleichen Unternehmen treu geblieben, das du gegründet hast in der Schweiz. Und dieses Unternehmen heißt Medbase. Wir werden gleich erfahren, was ihr da macht, für alle, die das noch nicht wissen. Und auch, warum du ein wahrer Visionär und Pionier bist. Darüber will ich nämlich heute mit dir sprechen. Hallo Marcel.
Hallo Inga. Danke für die Blumen und danke für die Einladung.
Ja, vielleicht fangen wir einmal mit dir an. Du bist ja Gründer und bis heute CEO von Medbase. Was macht ihr da und wie hast du das gegründet? Vielleicht fangen wir da mal an.
Ja, was wir tun ganz viele Dinge. Wir tun viele Dinge, wo eigentlich der wichtigste Kunde im Zentrum stehen soll, und zwar der Patient. Das ist immer so einfach gesagt und ich glaube, es ist auch eine große Herausforderung. Und das bereitet mir auch ab und an Sorgen, wenn ich dann sehe, wie sich andere Politik, Wirtschaft um diese Themen dann eigentlich kümmern. Das macht mir viel Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Was tun wir? Wir tun eine ambulante Versorgung orchestrieren in der Schweiz. Wir haben ein Versorgungsnetz von 150 Standorten in der ganzen Schweiz. Trilingual, also bonjour en Romandie, buongiorno in Ticino und guten Tag in der Deutschschweiz oder grüezi. Und das ist in sich selber schon eine rechte Komplexität, weil wir mit verschiedenen Kulturen zu tun haben.
Und ihr habt quasi Patient und Patientin oder also Kunde, Kundin im Mittelpunkt. Und ihr habt ja damals angefangen aus quasi der Physiotherapie, habt dann relativ schnell Fitnessstudios auch integriert, also kommt aus so eher dem therapeutischen Umfeld und seid dann aber hardcore auch eingestiegen in medizinisches Umfeld. Ihr betreibt Praxen, mittlerweile glaube ich auch Apotheken und Kliniken und kommt aber aus dieser Einflugschneise quasi aus dem zweiten Gesundheitsmarkt ja fast. Oder ja, wie kann man, also erzähl mal ein bisschen.
Nicht ganz, also ich bin mein erster Beruf ist Physiotherapeut. Ich habe eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht vor vielen Jahren. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ich habe immer zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite die Leistungserbringung, die Behandlung von Patienten. Und auf der anderen Seite auch viele andere Themen. Erster, zweiter Gesundheitsmarkt, ja, das stimmt, oder? Wir hatten so beide Ansätze. Hardcore-Medizin, ja. Nach dem ersten Jahr reine Therapie haben wir mit der Medizin eigentlich begonnen, also im 2002. Und das ist schon so, wir bauen heute eigentlich eine integrierte Versorgung in der Grundversorgung. Eine integrierte Versorgung in der Grundversorgung, das klingt so komisch. Bedeutet, wir machen Prävention, wir machen medizinische Grundversorgung, verschiedenste Fachrichtungen vom Hausarzt bis hin zu Fachärzten, die bei uns angestellt sind. Wir betreiben mittlerweile nebst unseren medizinischen Zentren 57 Apotheken in der Schweiz. Wir haben knapp 40 zahnmedizinische Kliniken. Wir befinden uns in verschiedenen Märkten und das ist sicher auch interessant für deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen was über die Märkte in der Schweiz zu hören.
Ja, genau. Ich will da trotzdem noch mal einhaken, weil jetzt so im Patientinnenerleben ist es ja ein Riesenthema im Gesundheitssystem, diese Fragmentierung. Ja, diese also erstmal so diese Aufteilung nach Körperteilen. Das heißt, ich habe ein Problem, wo gehe ich dann hin und was mache ich irgendwie, wenn mir was empfohlen wird? Ich muss mir alles selbst organisieren. Und wir reden ja gerade viel über diesen Plattform-Hype und ihr habt ja eigentlich schon so einen Plattform-Ansatz, weil ihr quasi so einen One-Stop-Shop for the, also One-Single-Touchpoint, ein Punkt für den Kunden, für den Patienten in dem Moment seid, richtig?
Das ist richtig, das war auch immer die Grundidee, oder? Eigentlich einen One-Stop-Shop für Gesundheit zu kreieren. Ich musste dann meine naive Idee ein bisschen revidieren. Ich bin immer noch dran oder wir sind immer noch dran, aber es ist natürlich nicht so einfach, oder? Das Thema Gesundheit ist so voll, ist so umfassend, oder? Dass das sehr, sehr schwierig ist. Dementsprechend haben wir auch unsere Strategie dann angepasst, weil du sagst es richtig, ich habe nicht Knie, ich habe nicht Rücken, sondern ich bin Mensch. Und dementsprechend haben wir unsere Strategie angepasst und sind sehr schnell auf Partnerschaften raufgestiegen. Bedeutet, wir können nicht alles selber machen. Also Ökosystem im Bereich Gesundheit ist mega wichtig. Das gibt es schon, das ist nichts Neues. Wir versuchen es jetzt digital zu orchestrieren innerhalb unserer Firmengruppe, die immens groß ist für die Schweiz, weil wir unser Aktionär ist die Migros, also ein Retailer, der die Firma tatkräftig unterstützt, nicht nur finanziell, sondern eben auch mit anderen Ansätzen. Aber wir brauchen eine Vielzahl von externen Partnern. Das sind Spitäler, öffentlich-rechtlich, privat. Wir brauchen Technologiepartner, wir brauchen Krankenversicherer und so weiter. Und das ist sehr spannend.
So, und jetzt, wo du das erklärt hast, sage ich dir auch, warum ich euch so spannend finde. Weil wir schauen uns ja quasi diese großen Trends im Gesundheitswesen an. Ne? Ja. Unternehmen, die komplett fremd sind, wie Amazon oder Apple, gehen ins Gesundheitswesen. Und gleichzeitig ist dieses Thema Nutzerfreundlichkeit bei ganz vielen jungen Playern, die ins Gesundheitswesen kommen, Startups, der totale Gamechanger, weil die das verstanden haben und die großen Etablierten da aufgrund ihrer Prozesse, ihrer riesigen Strukturen und auch aufgrund dessen, wie das Gesundheitswesen auch aufgebaut ist, totale Schwierigkeiten haben. Und das, was ihr macht, ist für mich in der Schweiz so eine Mikroversion von diesem großen globalen Trend. Weil ihr habt die Migros relativ früh an Bord geholt. Die kennt man ja, wenn man in der Schweiz ist. Migros und Coop, die beiden großen, also wie in Deutschland Lidl und Aldi, nur noch ein bisschen hochwertiger vielleicht. Quasi als Partner, der aus einem fremden Gebiet kommt. Ihr habt eigentlich aufgeweicht alles zwischen Medizin und Wellness, Wellbeing. Und so ein bisschen für mich, also aus meiner Perspektive. Und ihr schafft es ja auch, Leute mit Sekundärprävention und Primärprävention für Gesundheit etwas anders zu begeistern. Und deswegen, ja, dieser große Trend, der findet sich so ein bisschen in eurem Modell wieder.
Interessant, was du sagst. Wir hatten vorhin einen Vorredner, der hat eine Krawatte angehabt. Ich habe auch einen Schlips und ich ziehe ihn jetzt dann gleich aus, weil auf der einen Seite Old Economy, New Economy, ich glaube, das Zusammenfließen der verschiedenen Themen ist das Spannende. Und wir können nicht, oder ich habe auch nicht Angst vor Amazon, ich habe auch nicht Angst vor Apple. Die bringen wahrscheinlich sehr spannende und gute technologische Themen zu uns nach Hause in die Stube. Auf der anderen Seite brauchen wir immer noch die interhumane Kommunikation und eben auch diese Form von Behandlungen und eben Coaching, oder? Und ich finde es immer sehr spannend, oder? Wir sind gewachsen von 3 Personen auf 3.500 Menschen. Das für die Schweiz ist das riesig. Wir haben 8.5 Millionen Einwohner, 10% von Deutschland. Das ist natürlich ein kleines Land euch gegenübergestellt. Aber du hast recht, wir haben vielleicht in unserem Markt die Möglichkeiten, mehr und schneller vorwärts zu gehen. Und ich musste auch einen Partner suchen, der das ermöglicht. Und das war die Migros. Größte Privatarbeitgeber in der Schweiz, ein Retailer mit sehr viel Tradition, und das hilft uns.
Ja, ihr habt aber auch natürlich zahlreiche andere Partnerschaften, auch mit Technologieunternehmen. Ihr bietet ja auch telemedizinisches, eigentlich also fast eine telemedizinische Triage, kann man das schon so sagen, an. Also man kann als euer Kunde über eine Telekonsultation eingesteuert werden in das, was man dann braucht.
Ja, eingesteuert, Triage, ich glaube, ich bin eigentlich
Fan. Sind nicht die richtigen Begriffe?
Ja, passt. Ich denke, ich bin eigentlich Fan von so Multi-Access-Modellen. Also ein Mensch, der will ja nicht einfach per se telefonieren, weil er telefonieren möchte. Der möchte diesen Kanal wählen, welchen er braucht. Oder manchmal ist es sofort eine physische Konsultation, manchmal ist es Telemedizin, Online-Chat, whatever. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man die Bedürfnisse der Kunden richtig versteht. Weil gerade die Telemedizin, ich dachte mir eigentlich, dass die Telemedizin innerhalb der Pandemie einen unheimlichen Aufschwung nimmt, hat sie auch, aber eigentlich auf dem bestehenden Kollektiv der Patienten, die wir betreut haben. Also wir kannten die Leute. Jetzt nach der Pandemie ist das immer wieder ziemlich abgeflacht, oder? Das ist noch interessant. Das ist nicht das Heilbringende. Oder ich glaube, man muss so diese Omnichannel-Thematik, hybride Formen, finde ich sehr spannend.
Ich finde interessant, weil du ja eben gesagt hast, also du bist ja ausgebildeter Physiotherapeut, das heißt, du hast schon mal Menschen angefasst. Mhm. Es gibt ja auch medizinische Fachrichtungen, da will man nichts mit Menschen zu tun haben, wie Radiologen oder so. Aber das ist ja eine, die ist sehr nah dran. Und ich finde es so interessant, weil ich glaube, es ist einer der größten Blindspots, auch wenn wir über Digitalisierung sprechen, dass wir gar nicht wissen, was zwischenmenschliche Interaktion tut im Gesundheitswesen und in der Medizin, weil wir sie nicht monetär bewerten, so richtig, also so oder so richtig analysieren. Und den Glauben zum Beispiel von Menschen an eine gewisse Medikation und deren Wirksamkeit so abfällig als Placebo-Effekt diskreditieren auch oft in der Medizin. Ich finde, das ist eine ganz interessante Frage, weil du sagst, Telemedizin wird angenommen, aber das ist eben nur ein Teil und für viele Sachen kommt es gar nicht in Frage. Wie ist jetzt, wenn man aus der Nutzerperspektive guckt, wie ist so euer Learning in 20 Jahren, die ihr dieses Konstrukt da aufgebaut habt, wie schafft man es, Leute möglichst effizient zu versorgen?
Ja, das ist eine einfache Frage und doch ist sie mega komplex. Oder wenn man betrachtet eigentlich, was ein Mensch will, der will ja auch gar nicht zu uns kommen. Es will ja gar niemand weder zu einem Arzt noch zu einem Physiotherapeuten, ja vielleicht das ab und zu mal, aber auch nicht in ein Krankenhaus. Das will man ja nicht. Also man will eigentlich gesund bleiben. Und aus meiner Sicht macht die Politik, und ich bin jetzt etwas scharf in dieser Aussage, aber die Politik macht einen Riesenfehler, dass man eigentlich nicht in die Prävention investiert. Und das ist jetzt nicht Kosten, sondern es ist eine Investition, die eigentlich getätigt werden soll. Das ist ein wichtiger Faktor, der eigentlich viel zu kurz kommt. Zahnmedizin zeigt es deutlich auf. Bei uns ist die Zahnmedizin zu über 90% Selbstzahler. Wir haben keine gesetzliche Versicherung, die das zahlt. Und wir sehen, dass eigentlich die Prävention, die am besten funktioniert, ist die Mundhygiene. Weil man das auch selber zahlen muss wahrscheinlich. Also es gibt so verschiedene Ebenen, die man da hat. Telemedizin online, digital, heute sehe ich das vor allem als Supportprozess. Also ich möchte, dass in der Zukunft Menschen, die chronisch erkrankt sind, zum Beispiel viel stärker zu Hause betreut werden können, dass sie sich nicht hier immer den Weg auferlegen müssen, zur Apotheke zu gehen oder zum Arzt zu gehen, nur um den Blutdruck zu messen oder den Blutzuckerspiegel. Ich finde das absurd. Oder? Und die Ärzte können davon profitieren, dass sie mehr Zeit haben mit den Advanced Nurse Practitioner zum Beispiel oder mit den Assistentinnen, den medizinischen Assistentinnen, die dort arbeiten, sich wirklich um die Fälle zu kümmern, die sie auch brauchen. Oder? Also ich glaube, heute haben wir eine Chance, viel Support zu geben, viel Effizienz reinzukriegen und in der Zukunft, Back to the Future X, wenn man Futur 2 anschaut, wie wird das gewesen sein, glaube ich, werden wir in einigen Jahren schon noch andere Versorgungsprozesse erleben mit der Digitalisierung. Aber nicht heute. Ich glaube, heute ist es viel einfacher, als wir uns das vielleicht vorstellen.
Ja, das ist schon spannend, weil ihr macht es ja schon eine ganze Weile in der Schweiz und es gibt in der Schweiz ja auch Versicherungen, wo der Einstiegspunkt verpflichtend digital ist, also telemedizinisch. Das wurde immer so ein bisschen abgetan in Deutschland, als dann kommt die Billigversicherung, aber für manche Menschen ist es sicherlich auch eine Commodity, also sehr viel bequemer. Und was ich jetzt gerade so interessant finde an dem, was du sagst, weil wir in Deutschland ja hinterherhinken mit der Learning Curve, also mit den Lernerfahrungen, die wir auch machen, weil im Moment, auch nehmen wir das Beispiel DIGA, war es ein Riesenhype, alles wurde investiert, was irgendwie diesen DIGA-Prozess reingegangen ist. Große Erwartungen auch seitens des Marktes, seitens der Investoren, aber natürlich sehen wir dann ein Stück weit eine Entzauberung und wir wissen auch, es kann nicht 25 verschiedene Diabetes-DIGAs geben, es werden sich die besten 2 oder 3 am Ende durchsetzen. So ist es ja. Und da seid ihr ja schon eine ganze Weile so voraus, obwohl das Schweizer Gesundheitswesen auch nicht so super modern ist, aber in dem Punkt seid ihr ja schon weiter, oder?
Vielleicht etwas zu den Technologen, das ist ja momentan mega spannend, wenn man das betrachtet. Oder Bewertungen, Firmenbewertungen der Technologieunternehmen, auch im Gesundheitswesen, gehen zwischen 30% und 90% runter aktuell, oder? Also wenn wir so die wirtschaftliche Situation jetzt gerade betrachten, ist das ziemlich besorgniserregend. Und wir werden auch sehen, wie viele dieser Unternehmen dann auch überleben. Also wo wirklich ein Right to Play haben, um dort auch mitzumachen. Wird auch viel Rubbish produziert heute. Jeder möchte da ein Stück vom Kuchen abschneiden.
Es ist halt eine andere Logik als die ihr habt. Ja. Weil du hast gerade gesagt, ihr habt 3.500 oder 3.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Macht wie viel Umsatz? 180 Millionen?
Halbe Milliarde
mittlerweile. Mhm. Ich habe auf Wikipedia geguckt, das war alt. Also halbe Milliarde. Ich habe mich auch gefragt, mit diesem Netzwerk an Strukturen wäre das ja wenig. Also das ist schon viel. Wie viel Prozent habt ihr vom Schweizer Gesundheitsmarkt?
Oh, das ist schwierig. Schwierige Frage. Ich würde sagen, wir sind so bei 7% ungefähr. In der ambulanten Versorgung muss ich es immer anschauen. Das ist ja auch so ein Thema. Ambulante Versorgung, dort, wo eigentlich viel Effizienz passieren kann, wird in der Schweiz sehr schlecht gefördert, wie in Deutschland ja auch. Also man investiert in Kliniken, in die hochspezialisierte Medizin, man spricht über Klinik, über Klinikreorganisation, Klinikschließen und so weiter. Und eigentlich dort, wo man investieren müsste, in die intellektuelle Leistung der Menschen, in einfache Prozesse, welche aber gut orchestriert werden können, wird nicht investiert. Großer Fehler. Das werden wir noch merken, oder?
Ja, weil wir halt auch zum Teil gar nicht verstehen, was die Leute eben brauchen und weil das irgendwie der große Blindspot des Gesundheitswesens ist. Aber um jetzt nochmal auf den Markt zu kommen, ihr seid, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, ihr seid im Schweizer Markt ausschließlich aktiv, oder? Warum habt ihr euch entschieden, in der Schweiz zu bleiben? Und eine Frage vorher, ist Amazon mittlerweile im Schweizer Markt? War immer nicht, da musste man immer über die internationale Seite bestellen. Weißt du gar nicht.
Muss man Doc Morris fragen.
Ja, muss man Doc Morris fragen.
Aber Amazon ist natürlich auch in der Schweiz tätig, aber mit einem kleinen Volumen. Also die Schweiz ist immer so ein bisschen ein Markt, der ein bisschen anders funktioniert, aber wir sind nicht geschützt, dass die nicht eintreten, die werden eintreten irgendwann. Oder? Aber es ist schon so, oder? Die Disruptoren aus den Vereinigten Staaten oder aus anderen Ländern, die haben bei uns schon auch Eintritt, aber wir sind ein kleiner Markt, deshalb bewegen wir uns ein bisschen
anders. Und warum habt ihr euch dazu entschieden, nicht sozusagen in die Breite thematisch zu wachsen und nicht mit einem Geschäftsfeld wirklich auch zu internationalisieren, in andere Märkte reinzugehen? Was hat dich dazu bewogen, so zu entscheiden?
Na gut, ich bin jetzt heute, wie alt bin ich? 47. Ich habe mit 27 angefangen, dieses Abenteuer zu starten. Und das Potenzial in der Schweiz ist riesig. Oder wenn wir wirklich über noch verbesserte Koordination anschauen, wir machen eine halbe Milliarde, ich sage, unser Umsatz kann auch 4 Milliarden sein in der Schweiz. Also wir haben ein riesen Entwicklungspotenzial in der Schweiz.
Und ihr habt das Schweizer Gesundheitssystem verstanden?
Ich hoffe es. Ja, okay. Ich verstehe es auch nicht immer, aber ich hoffe es, ja, das ist verstanden. Aber ich glaube, ich bin ja halber Deutscher, mein Vater war Deutscher und ich sehe auch ein bisschen in das System rein. Ich habe einen hohen Respekt, weil ich habe gerade die Diskussion, wo hier vorher stattgefunden hat, mitverfolgt. Ich meine, da wird es mir kalt, das schaut auf mich, wenn ich das höre, oder wie stark die Politik eigentlich hier wie eingreift. Oder? Und gerade der junge Mann, der sich dann da gemeldet hat und gesagt, meine Güte, jetzt lasst uns doch nicht 20 Jahre noch diskutieren, machen wir doch mal. Ja, ich würde Deutschland wünschen, dass man das tun kann.
Ja, oder? Genau. Es ging in dem Panel eben um die Erwartungen von der Gesundheitspolitik und die Diskussion war eigentlich ähnlich, wie sie seit, weiß ich nicht, wahrscheinlich 20 Jahren ist. Und dann ging es um die Frage, wie man das Ganze nutzerzentrisch ausrichtet, was ihr ja macht. Aber das ist halt eben schon interessant, weil ihr natürlich als ein marktorientierter Player unterwegs seid, der eine finanzielle Power hat, auch durch den Partner Migros. Und du kannst dir überlegen, was muss ich anbieten, um Leute gut zu versorgen und kannst dann Partnerschaften schließen, zukaufen. Und so ist ja, wie ihr quasi diese halbe Milliarde Euro Umsatz auch aufgebaut habt, das ist ja so wahrscheinlich entstanden, wenn man das von außen betrachtet.
Ja, das stimmt natürlich, oder? Aber es ist ja immer, der erste Schritt muss getan werden, oder? Und ich meine, nicht zu Beginn haben alle gesagt, der spinnt, oder? Und vielleicht ist es auch so, es kann ja sein, aber wir haben uns immer gesagt, hey, wir müssen Schritt für Schritt vorwärts gehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist nicht nur in Deutschland so, es ist auch in anderen Ländern so, auch in der Schweiz, aber wenn ich dann so die Diskussion höre, habe ich immer das Gefühl, man will die Quadratur des Kreises an die Wand projizieren und mit einem Schritt dahin kommen. Das ist unmöglich. Und wenn sich die Politik nicht auf die Karte nimmt, bottom-up zu arbeiten und mit pragmatischen Lösungen zu arbeiten und nicht alles und alles top-down runterstürmen, keine Chance, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Learning. Und du hast jetzt gerade gesagt, du machst das 20 Jahre, machst du MedBase. Hast
schon mit einer so alt.
Nee, also ich meine, erstmal finde ich, also es sind eigentlich zwei Fragen, eine persönliche und eine, die eher so auf das weitere Marktpotenzial geht, weil 20 Jahre so ein Business zu machen ist und auch diese Transformationen immer und immer wieder zu machen und diese Weiterentwicklung, auch immer wieder diese visionäre Kraft dann zu entwickeln, was muss da noch dazukommen, wie motivierst du dich da?
Ja, die Motivation sind die Menschen. Das ist eigentlich immer dasselbe. Ich liebe meinen Beruf, ich liebe meine Leute, mit denen ich mitarbeiten kann. Ich liebe Menschen, die auch innovativ sind. Und das ist eigentlich das, was mich jeden Tag wieder anstachelt. Oder ich habe mal mir gesagt, ich möchte was ganz Kleines verändern im Gesundheitswesen. Gesundheit, Medizin hat viel mit Ethik zu tun. Da geht es nicht einfach um Geld. Da geht es um viele andere Themen. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist so wie eine Schwabbelmasse. Man verschiebt nach links, nach rechts und dann bewegt sich wieder ein bisschen was. Ich habe immer gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich habe als Physiotherapeut gelernt, was es bedeutet, am Ende der Nahrungskette zu sein. Ich habe mir gesagt, nein, Freunde.
Stimmt, das ist wahrscheinlich eine total interessante Perspektive, die es gar nicht so häufig gibt bei Unternehmerinnen und Unternehmern, dass man da mal gesagt, weil das sind ja, die sind nicht gut bezahlt, die sind nicht gut repräsentiert. Also jetzt, okay, die Pflege findet man, aber Physiotherapeuten habe ich jetzt noch nicht so richtig auf irgendeinem Gesundheitskongress gesehen. Das ist schon mal eine total spannende Perspektive, so auch einzusteigen. Und jetzt ist es ja so, du hast eben einen Satz kurz gesagt, den fand ich spannend, weil du hast gesagt, eigentlich müssen wir in diese banalen, kleinen Prozessthemen und die Ausbildung auch von Menschen und solche Sachen investieren. Und wo aber die große Kohle hinfließt, sind halt diese Mega-Innovationen. Jetzt geht es in Richtung / Digitalisierung, Biotech. Also wir befinden uns ja gerade in einer exponentiellen Innovationszeit, auch was irgendwie, also mRNA-Impfstoff ist ein Beispiel, aber man könnte jetzt Tausende nennen. Und das würde mich auch total interessieren, wenn du Status jetzt auf den Markt guckst und auf dein Geschäft in der Schweiz mit diesem integrierten Versorger, der irgendwie all das macht, wo geht es hin? Also was sind die Themen, auf die man jetzt halt setzen muss?
Also vielleicht noch ein Wort zu diesen Megatrends und den großen Entwicklungen. Die sind wichtig, die braucht es. Die brauchen wir auch. Ich würde mir manchmal mehr wünschen, dass diese großen Player auch ein bisschen was anderes finanzieren würden, weil die haben die Ressourcen, die haben Geld. Oder? Und sie konzentrieren sich auf das, was sie gut können, das ist auch legitim. Aber wenn man das System in der Zukunft am Laufen haben möchte oder behalten möchte, dann muss man eben auch in kleine, kapilläre Strukturen investieren. Oder? Das ist auch betriebsökonomisch wichtig. Ich meine, mein zweites Ziel, ich bin Ökonome.
Was meinst du konkret? Sind
wir ehrlich, oder wir diskutieren über zum Beispiel ein eidgenössisches Patientendossier, die Gesundheitsakte, die es in Deutschland auch gibt. Mhm. Das interessiert niemanden. Das interessiert überhaupt gar niemanden, weil man nicht diese Menschen, Organisationen integriert, welche ein Right to Play haben, das zu tun. Also was heißt das übersetzt? Tönt jetzt so komisch. Das tönt eigentlich, wir müssen alltägliche Prozesse digitalisieren. Das ist nicht Selbstzweck. Coole, fancy Tools ist alles gut, brauchen wir auch. Aber wir müssen es mal schaffen, dass die Leistungserbringer, dass Pflegefachleute, dass Ärzte, dass Physiotherapeuten, Labore, Radiologieinstitut und Kliniken vereinfacht miteinander arbeiten können, oder? Und dass man Timelines bildet, wo man sieht, was wurde denn schon gemacht mit einem Menschen und was muss man nicht mehr machen und wo muss man Medikamenteninteraktionen zum Beispiel überprüfen, wo Menschen, wenn sie diese Medikamente nehmen, eigentlich kränker werden, als sie schon sind und so weiter. Das sind die kleinen Dinge, das ist Pflicht. Im Eiskunstlaufen kann man sagen, das ist Pflichtübung und dann kommt die Kür. Dann kommen ganz viele coole Sachen, die
dazukommen. Okay, dann kann ich das jetzt mal übersetzen in meine Welt aus der digitalen oder Softwareentwicklung. Hast du ja früher mit Waterfall gearbeitet, da hast du gesagt, also da würdest du dann äquivalent sagen, wir wollen eine digitale Patientenakte bauen. Yes. Und im Agile, ne, also kann man auch drüber diskutieren, aber da würdest du sagen, wir wollen gerne, dass alle Leistungserbringer zusammenarbeiten können, auf die gleichen Informationen zugreifen können. Wir wollen, dass Menschen all ihre Daten an einem Ort haben. Und das sind so Themen, die sind gar nicht, also sicherlich stehen die in dem Anforderungskatalog für elektronische Patientenakte, aber die sind nicht das, was primär diskutiert wird. Und das, was du sagst, ist, wir müssen das eigentlich auch im Narrativ nach oben heben, damit wir überhaupt die richtigen Sachen damit machen und das nicht so ein Rohrkrepierer halt wird. Okay.
Ja, und einfach nicht vergessen, wir haben ganz verschiedene Märkte, oder? Wenn man das ökonomisch betrachtet, dann hat man einen Markt der Grundversorgung, das ist in Deutschland genauso, da gibt es eine erhöhte Nachfrage und ein beschränktes Angebot. Ja, meine Güte, wieso investiert man da nicht rein? Das ist doch krass. Und dann hat man in Spitälern in der Schweiz hat man Überangebote. Die kämpfen um Patienten. Das ist völlig paradox, oder? Und dort muss man einsetzen. Dort, und das sage ich bewusst, dort muss man einsetzen. Sonst wird man die Landbevölkerung in der Zukunft medizinisch schlecht versorgen. Ich meine, Berlin, Zürich, London, New York, das ist nicht ein Problem. Da werden wir immer eine Versorgung haben, aber die Leute, die nicht urban leben.
Ja, und das machst du mit MedBase? Auch, oder?
Ja, ja, wir machen das auch, aber schwierig.
Ist warum?
Das
so? Weil es sich nicht rentiert. So richtig, oder?
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Nein, ist genau so, dass für uns, ich komme aus den Bergen, ich bin in einem 1000-Seelen-Dorf geboren, oder? Und da gibt es heute einen Arzt, früher waren es zwei Schweizer, heute ist ein Deutscharzt, der ist Anästhesist. Ein Anästhesist macht heute Hausarztmedizin. Dieses Dorf ist froh, dass sie diesen Anästhesisten hat, der gute Hausarztmedizin jetzt heute auch praktiziert. Das ist ein Problem. Oder wir machen das auch. Wir gehen auch in ländliche Gegenden, aber wir haben enorm Probleme, Ärzte dann aufs Land zu kriegen, oder? Und da ist auch in der Schweiz die Politik mega gefordert. Also wir brauchen dort Modelle, Finanzierungsmodelle, die anders sind. Und wir brauchen Interprofessionalität. Wir brauchen Pflegefachpersonen, für die es ein Job-Enrichment ist, auch in der Grundversorgung adäquat einzusetzen, zum Beispiel.
Also Akademisierung der, also diese Nurse-Centric gibt es ja. In UK zum Beispiel diese Nurse-Centric-Clinics, wo Nurses irgendwie einen Großteil machen, genau, der Arbeit, die sonst vielleicht Arzt oder Ärztin machen würde. Also so Modelle schaut ihr euch auch an. Also
machen wir, wir machen es. Okay. Wir haben jetzt seit 2 Jahren pilotieren wir das. Also wir haben knapp 20 Nurse Practitioner bei uns. Die arbeiten Hand in Hand mit den Ärzten. Wir haben jetzt eine juristische Grundlage, wo wir auch kämpfen werden, dass es auch finanziert wird. Also wir sind dort auch bereit, vor Bundesgericht zu gehen, wenn das nicht durchkommt. Da haben wir ein bisschen Power. Wir wollen das. Wir wollen das unbedingt, dass wir das tun können. Weil sonst werden wir auch in der Schweiz in ähnlich Situation kommen wie in Deutschland. Ja. Wir machen das, ja.
Ja, spannend. Und ich finde das halt so interessant, weil ich meine, wenn du sagst, ihr habt 7% in der Schweiz, roundabout, aber das ist enorm viel. Also wenn du jetzt sagst, okay, könnte mehr sein, aber es ist schon viel als einzelner Player, der irgendwie mit einer Physiotherapiepraxis gestartet ist und sich so komplett selbst aufgebaut hat. Und ja, und du sagst jetzt, du gehst diese Themen an oder ihr geht diese Themen an, du hast ja ein großes Team, ne, ihr macht das zusammen, aber es ist natürlich viel einfacher, wenn du jetzt CEO bist von dem Laden und du kannst, das war eben auf dem Panel, alle wünschen sich, ein wohlwollender Diktator zu sein und Themen auch umsetzen zu können. Ich finde diese Frage nochmal interessant. Glaubst du, dass du als Unternehmer eine größere Chance hättest, Themen im Gesundheitswesen zu lösen, als die Politik das kann, weil da einfach so viele Fliehkräfte gegeneinander wirken? Also, oder nochmal anders gefragt auf den Punkt, muss die Lösung unserer Probleme aus dem Unternehmertum kommen?
Ich glaube, es wäre vermessen, wenn ich das sagen würde. Mhm. Weil ich ja erstens nicht der König oder der Kaiser bin in diesen Bereichen. Und zweitens muss man immer ein bisschen aufpassen. Oder es ist immer einfach zu kritisieren. Ich meine, die Politik gibt auch eine gewisse Stabilität. Ich meine, ich denke auch gerade Deutschland hat große Herausforderungen, die sie ja packen müssen. Es ist ja nicht nur das Gesundheitswesen. Aber ich möchte trotzdem zurückkommen. Ich glaube, es ist nicht der Unternehmer, der es eigentlich lösen soll, sondern unternehmerisch denkende Menschen. Weil Unternehmen bedeutet morgens aufstehen, aus dem Bett gehen und was unternehmen. Und ich habe Mühe mit diesen Aussprachen. Man sollte, man hätte, man sollte. Ich habe mit dem mega Mühe als Typ, oder? Aber ich sehe, es gibt natürlich viele Sachzwänge, die auch da sind. Aber ja, ich würde sagen, unternehmerisch denken und umsetzen. Und das im Kleinen und nicht das Gefühl haben, man muss es schon für alle regeln, sondern versuchen in Regionen was umzusetzen und das dann replizieren. Das ist vielleicht ein Thema, wo ich ab und zu denke, dass man auch in großen Ländern wie in Deutschland das absolut umsetzen kann. Da bin ich sicher.
Ja, und ich finde, das sind für mich ein paar total spannende Takeaways. Also einmal bei euch jetzt so diese radikale Ausrichtung auf das, was Nutzer wirklich brauchen und auch diese Vision zu sagen, ja, wir sind der eine Punkt und ja, wir stellen ihn ins Zentrum. Das Zweite ist wirklich auf diese kleinen Themen zu gucken und da auch zu gucken, welche Prozesse müssen wie welchen Nutzen haben und sich nicht an so großen Buzzwords eigentlich abzuarbeiten. Das ist eigentlich ein No-Brainer, aber es ist total gut von jemandem wie dir zu hören. Und dann eben finde ich auch spannend dieses Thema soziale Verantwortung, also auch auf Themen setzen, die in der Gesellschaft eine Versorgung sicherstellen müssen und nicht nur auf die großen Hotspots, wo man einfach schnell Geld machen kann, wo wir aber in der Versorgung eigentlich gar nicht so die großen Probleme haben. Und dann das Thema Verantwortung übernehmen, unternehmerisch denken und auch mit Mut halt an diese Themen heranzugehen. Ich glaube, da kann man sich von dir total viel abschauen und von dem, was du auch aufgebaut hast. Und ja, deswegen herzlichen Dank für das Gespräch und für die Insights. Und das waren jetzt echt alle Fragen, die ich dich schon immer mal fragen wollte.
Ich bin froh, waren es nicht mehr. Vielen Dank.
Danke, Marcel. Ja, und damit beenden wir unseren Live-Podcast. Und ich sage Dankeschön.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.